In der heutigen Folge Diversified Deals sprechen Paul und ich über Twitter, und zwar beziehungsweise über die Kredite, wurden von einigen US-Banken verkauft. Und ein bisschen mit dem Hintergrund, es wäre doch nicht verkehrt, wenn Elon Musk mir Geld schuldet. Wir sprechen über den IPO-Markt, diesmal in Indien. Wir reden über einen möglichen Merger in Südostasien, und zwar geht es um die Super-Apps Grab und GoTo. Über Musk, wie er sich mit Visa annähert, vielleicht eine Super-App mit X zu bauen, und wir geben einen kleinen Ausblick auf den Super Bowl und die NFL. Viel Spaß!
Diversify, the Private Market Podcast.
Hi Paul, wie geht's?
Gut, sehr gut. Und dir?
Mir geht's auch super. Für alle, die uns zuschauen, sehen, wir sitzen tatsächlich das erste Mal seit Auflage dieses neuen Formats nicht zusammen in einem Raum, sondern sind örtlich getrennt. Paul, wo bist du? Wo erreiche ich dich?
Ich bin in München, bin ins Schneekhaus in München geraten, so ein bisschen. Aber nächste Woche bin ich wieder da. Das heißt, eine Woche müssen wir jetzt untereinander auskommen, aber dann haben wir uns auch wieder.
Da freue ich mich jetzt schon drauf. Immerhin gibt's ja Mittel und Wege, das Ganze auch digital zu lösen. Paul, was hast du mir, oder was hast du uns, besser gesagt, heute mitgebracht im Bigger Picture?
Im Bigger Picture gab es zwei spannende Sachen letzte Woche, würde ich sagen. Das eine war das Thema Twitter und vor allen Dingen da der Verkauf von Twitter-Krediten, die Banken eigentlich Elon Musk gegeben hatten, die sie jetzt weiterverkauft haben. Das ist insofern natürlich spannend, weil es politisch relevant ist. Also ich glaube, die Leute, die da die Kredite gekauft haben, also den Banken abgekauft haben, die finden es ganz nett, dass Elon Musk ihnen jetzt Geld schuldet. Und ich glaube, dass in der aktuellen politischen Lage ist das eine ganz schöne Situation, wenn du weißt, Elon Musk hat noch einen Kredit bei dir offen. Deswegen gab es da deutlich mehr Interesse. Es waren 5,5 Milliarden Dollar, die dir angeboten wurden. Und die sind auch relativ schnell, die waren sofort weg im Grunde, weil es da riesen Interessentenlisten gab. Trotz des kleinen Abschlags nur, also sie wurden 3% unter dem Wert des Kredits verkauft. Normalerweise bei solchen Kreditverkäufen gibt es einen größeren Abschlag. Das war in dem Fall jetzt natürlich, weil ja alle das Gefühl haben, Elon Musk kann zurückzahlen, rein finanziell. Und genau, das kleine bisschen Politik, das kam dann noch mit on top.
Ja, super, super spannend, weil das ganze Thema, also Twitter oder beziehungsweise X, ist ja nicht börsengelistet. Dementsprechend bewegen wir uns hier exakt auch in dem Format dieses Podcasts, nämlich es ist ein Private Market Deal, ein sogenannter Private Credit oder Private Debt Deal. Ist auch mal ganz interessant, das so darzustellen, dass das Ganze halt auch immer auch außerhalb der Börse so eine Geschichten passieren können und auch passieren.
Genau, ich meine, das Spannende daran ist, diese 5,5 Milliarden, die wurden natürlich nicht an Kleinanleger oder Privatpersonen weitergegeben. Und da sind wir wieder beim Thema Zugang zu Private Markets insgesamt. Das ist natürlich im Normalfall etwas, wo ja nur große PEs oder andere Banken Zugang haben. Und das, genau, ändert sich ja ein bisschen. Zumindest arbeitet ihr dran.
Wir geben unser Bestes. Ist es publik, wer die Kredite abgekauft hat? Welche Häuser?
Ich habe recherchiert, ich konnte es nicht genau finden. Also es ist nicht ganz öffentlich. Es gibt auch noch Kredite, die ausstehen. Also es ist nicht so, dass das jetzt alle Kredite waren. Ne?
Ja, das hat der Private Market auch an sich, dass es dann auch manchmal einfach private bleibt.
Genau, das ist der Sinn der Sache, ja.
Sehr, sehr gut. Gehen wir ein bisschen, ich sehe es gerade in unseren Notizen, gehen wir geografisch ein bisschen weiter. IPO-Fieber gibt es, hatten wir ja jetzt auch schon, auch in der letzten Folge intensiv besprochen, aber das gibt es auch in Indien.
Ja, genau. Also jetzt haben wir einmal über von Private zu Private sozusagen gesprochen oder noch krasser ja eigentlich den Take-Private von Twitter und die Kredite. Und in Indien ist es genau das Gegenteil, was gerade passiert. Wir sehen, dass sich ganz viele Startups bereit machen, an die Börse zu gehen. Das war schon 2024 so, da waren es insgesamt 21 Milliarden Dollar, die erwirtschaftet wurden durch solche Börsengänge. Bei 83% der Firmen sind die Aktien seitdem auch weiter gestiegen. Das heißt, es ist eine relativ erfolgreiche Strategie gewesen. Und in diesem Jahr soll es eben deutlich nochmal mehr werden. Also wir reden jetzt mindestens 23 Milliarden für dieses Jahr, wenn nicht sogar noch nochmal einen Ticken mehr. Genau. Spannend ist, dass das eben einerseits, also es sind viele Fintechs, es sind ein paar Healthtechs dabei, aber es ist eben ein ziemlich breites Feld, ne? Und das ist natürlich für Indien ein tolles Signal, dass es eben nicht nur, sagen wir mal jetzt irgendwie KI-related Aktien sind, die da in den Markt kommen, sondern dass es eben eine breite Abbildung der neuen indischen Wirtschaft ist. Da sind wir auch sehr drauf gespannt, genau. Also werden wir drüber schreiben.
Ja, absolut. Also ich persönlich habe jetzt Indien als Investitionsland nicht so sehr, auch nicht in meinem Aktienportfolio, muss ich sagen. Deswegen schon spannend, aber das ist halt da, ich meine, der wirtschaftliche Aufschwung, den ja das ganze Land irgendwo hat jetzt seit den letzten Jahren, dass sich das dann auch in der Wirtschaft so abbildet, hinsichtlich IPOs, spannend.
Ist auch, genau, ich meine, es ist natürlich auch spannend vor dem Hintergrund, was in China passiert, ja, und wir sehen natürlich auch, also in Markets Crunch und in anderen Kontexten, ja, dass ganz viele Privatanleger auch überlegen, wenn es jetzt um Aktienportfolios geht, wie komme ich weg von diesem US-Schwergewicht, das ich da einfach drin habe, wenn ich ein MSCI World oder ein All World kaufe, ein FTSE All World. Und die Frage ist natürlich, wo gehst du hin? Ne? Du kannst Richtung China gucken, da hast du aber immer ein latentes Risiko jetzt, würde ich mal sagen, was den Handelskrieg angeht. Indien ist da so ein bisschen anders. Ne? Insofern, also interessant, sich das mal anzuschauen. Da gibt es auch ein paar ETFs drauf. Ich glaube, für uns ist es natürlich spannender, einfach geopolitisch, was das bedeutet, wenn da jetzt Indien tatsächlich durch diese IPOs einfach als Aktienmarkt auch spannender wird.
Naja, absolut. Und du hast auch gerade ja auch schon durchklingen lassen, das Zauberwort ist immer auch Diversifikation. Deswegen, und es haben alle, oder ich glaube, es haben alle gespürt im Aktienportfolio, als dann auf einmal die KI aus China um die Ecke kam.
Genau, ja.
Dass der US-Anteil doch deutlich, deutlich zu hoch manchmal ist im Portfolio.
Absolut, ich meine 60% oder was ist ja, glaube ich, beim MSCI World zumindest, so grob um die 60. Das ist natürlich schon ein Exposure.
Ja.
Insofern, Indien kann man sich, glaube ich, anschauen. Ich würde jetzt, also wir machen ja sowieso keine Financial Advice hier, aber ich glaube, sich das mal anzuschauen, was es da auch gibt an Einzelfirmen, an Einzeltiteln, das ist schon sehr spannend.
Ja, absolut. Definitiv. Bleiben wir dort. Ich würde mal sagen, in der weiteren Region. Genau. Was hast du uns heute als Deep Dive mitgebracht?
Genau, ich dachte, der Deep Dive kombiniert die beiden Themen so ein bisschen. Einmal geografisch und zwar und dann natürlich auch von der Firma her. Und zwar geht es mir um die Super-Apps von Südostasien. Also mir geht es vor allen Dingen um GoTo und es geht um Grab, also die zwei, die in Indonesien und Singapur respektive es geschafft haben, als Super-App zu funktionieren.
Vielleicht mal da kurz.
Ja.
Was macht sie zu Super-Apps, Paul?
Genau, ja. Super ist nicht wertend gemeint, sondern das, was sie alles können, ja. Also du kannst über Grab, zum Beispiel, wenn du in Singapur bist, du kannst Essen bestellen, du kannst deine Post verschicken, du kannst Fahrten buchen, kannst ein Hotel buchen, kannst Steuern bezahlen, kannst anderen Leuten Geld überweisen, kannst nur Reward-Punkte sammeln. Eigentlich alles, was du dir nur vorstellen kannst, kannst du über diese App tun. Messaging-Dienste gibt es noch nicht. Das gibt es bei WeChat, das ist in China so. Aber trotzdem ist das bei Grab vor allen Dingen, aber auch bei GoTo wirklich die One-Stop-Shop-App für alles. Und insofern spannend, weil natürlich Elon Musk mit Twitter ja vorhat, was Ähnliches zu bauen.
Richtig, wir haben drüber gesprochen. Es kam dann ja auch bei euch deutlich besser redaktionell aufbereitet im, ich weiß nicht, was im Market Crunch oder im Deals Crunch, die Visa-Gespräche.
Genau.
Es ist was in der Mache, würden wir mal so sagen.
Genau. Da komme ich auch gleich drauf zu. Einmal vielleicht vorweg, der Grund, warum die gerade so interessant sind, diese Super-Apps, ist, weil die tatsächlich über eine Fusion sprechen. Also es ist im Gespräch, dass Grab, die ein bisschen größer sind, eventuell schon 2025 GoTo, also den indonesischen Konkurrenten, übernehmen sollen für so knapp 7 Milliarden Also das sind die Zahlen, die jetzt gerade im Gespräch sind.
Mhm.
Ist natürlich total spannend. In Deutschland sowieso so eine Super-App schwer denkbar. Können wir gleich nochmal sprechen, warum. Aber auch Südostasien ist das natürlich so eine Frage, kartellrechtlich, wie das, ob das durchgehen würde. Vermutung ist ja, weil da das Kartellrecht ein bisschen liberaler ist, gerade in Singapur.
Mhm.
Genau, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Elon Musk sich auch ziemlich genau anschaut, was da in dem Deal passiert und da reinschaut, was das auch für das Produkt bedeuten würde.
Ja, absolut, absolut. Ich meine, du hast es ja gerade angesprochen, warum wird es bei uns nicht funktionieren? Kartellrecht ist relativ einfach oder streng, sage ich mal in der Hinsicht. Das, ja, wahrscheinlich. Also vermutlich, also ich meine, diese Super-Apps sind ja, na, entschuldige den Ausdruck, aber es ist ja ein feuchter Traum jedes Zuckerbergs, Bezos, Musk, you name it. Also deswegen, ich glaube, dass so Super-Apps in der Europäischen Union vor allem relativ weit weg sind. Klar, werden Sachen geduldet. Du hast, muss auch immer sich im Klaren sein, Meta, du, selbst wenn du sagst, ich verabschiede mich bei Instagram, nutze WhatsApp und nehme immer noch deine Daten. Ich weiß nicht, ob das allen Leuten bewusst ist, aber ja, am Ende sind die Daten, sollen sie zumindest in der Europäischen Union die Daten ein bisschen, ja, ich sag mal, besser geschützt sein.
Ja. Und ich glaube, du hast natürlich auch in Europa einfach Player am Markt, die so stark sind, dass die Leute jetzt, glaube ich, sehr viele Incentives bräuchten, um zu wechseln. Also wenn wir über Essen bestellen nachdenken und über Hotels buchen und so, da gibt es so viel, was schon etabliert ist, dass du da ziemlich viel in Marketing investieren müsstest, um sowas aufzubauen.
Ja, ich sehe es gerade auch in deinen Notizen, aber es passt halt auch perfekt. Ich meine, was in Deutschland quasi gerade ist, du kannst Essen bestellen und dir gleichzeitig ein Taxi. Es geht mit Uber.
Richtig. Uber ist, genau, und natürlich auch in Südostasien unterwegs und ist da nicht ganz so happy, dass da sich die zwei jetzt eventuell zusammentun. Man darf dabei jetzt nicht vergessen, also Grab klingt jetzt nach so einem, ja, super Giganten, der da das ganze Ökosystem beherrscht. Das stimmt auch, die machen trotzdem noch keinen Profit, ne? Also nur, also sind immer noch auf Growth aus und das, ja, vielleicht wird es dieses Jahr was, aber es ist auf jeden Fall erstmal noch auch eine Wachstumsphase. Und Uber ist natürlich deutlich größer, ne? Also Grab kommt so auf eine, ja, also so auf grob 25 Milliarden Bewertung und bei Uber stehen wir bei so 146 Milliarden im Markup.
Also, das ist aber ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Genau, genau. Genau, und also du hast es jetzt angesprochen, auch mit Amerika, was natürlich jetzt schon seit Wochen diskutiert wird und jetzt immer heißer wird, ist, dass Twitter sich versucht, einen Payment-Dienstleister zu bauen. Das haben sie jetzt auch bestätigt, das soll X Money heißen. Und die Idee ist ein bisschen mehr so Peer-to-Peer am Anfang zu sein, also gar nicht irgendwie, du gehst in ein Restaurant und zahlst deine Rechnung damit, sondern eher so wie PayPal ja am Anfang auch funktioniert hat, du überweist anderen Leuten Geld, du kannst Creatoren Geld schicken und diese Themen. Genau. Das ist jetzt, glaube ich, der erste Schritt. Die Frage ist dann, gut, Payment, ja, let's see, ob das funktioniert. Aber auf dem Weg zur Super-App fehlt ja noch eine ganze Menge. Also, da ist X noch sehr weit von entfernt.
Ja, und vor allem muss man es ja auch einfach mal auch realistisch jetzt, ich sag mal, einfach mit der deutschen Brille sehen. Die Akzeptanz gegenüber Elon Musk ist jetzt auch nicht gestiegen, so in den letzten Wochen und Monaten. Man vor allem jetzt auch in Berlin sieht man ja sehr viele Tesla mit so Stickern drauf.
Ich habe gestern zwei Jungs gesehen hier in der Berliner Innenstadt, die fuhren mit Bolt-Scootern rum und haben auf jeden Tesla, also ich habe es so bei zweien gesehen, haben sie so Sticker drauf gemacht irgendwie. Sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, Elon Musk kritische Sticker.
Ja, das ist natürlich klasse, weil die Besitzer der Autos da ja auch was dafür können.
Naja, und vor allen Dingen, ich dachte so, ist doch der eigentliche Sieg der E-Mobilität. Jetzt fahren sie auf einem E-Scooter durch die Gegend, um andere E-Autos zu bekleben. Ja.
Ja, fair. Aber ja, wurde natürlich auch das ganze Thema auch schon in der LinkedIn-Bubble und sonst wo weit sich drüber ausgelassen. Ich glaube, das ist natürlich auch in A in der LinkedIn-Bubble und B auch in Berlin deutlich konzentrierter als überall woanders.
Ja, genau. Und ich meine, wo wir jetzt dabei sind, vielleicht die Tesla-Zahlen, die Verkaufszahlen, die gingen auch letzte Woche auf LinkedIn durch die Runde. Ja, die sind um 50% gesunken in Europa. Das hat aber nichts damit zu tun, dass alle Elon Musk doof finden, sondern das hat ganz andere Gründe, würde ich jetzt mal behaupten. Da geht es eher um fehlende Subventionen oder weggefallene Subventionen. Da geht es um neue Modelle, die noch nicht auf dem Markt sind und so. Also da wäre ich jetzt vorsichtig zu sagen, haha, siehst du, keiner will mehr deine Autos kaufen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz.
Ich glaube es auch. Paul, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für die heutige Folge. Wir haben noch einen kleinen Ausblick, und zwar dieses Wochenende, also ne, wir nehmen heute auf, tatsächlich fast tagesaktuell, am Donnerstag, dem 6. Ihr hört es am Freitag, dem 7. Und am Wochenende in der Nacht von Sonntag auf Montag steigt der Super Bowl in der NFL, also American Football. Und Paul, erzähl doch nochmal ganz kurz, was hat denn die NFL überhaupt mit Private Markets und unserem Podcast zu tun?
Ja, mit unserem Podcast weiß ich noch nicht ganz. Mal schauen, also wie wir die Brücke finden. Was Spannende ist, dass wir, und da haben wir auch immer wieder drüber berichtet, dass mehrere Teams der League, der NFL, zu 10% in Private Equity Hand sind. Also da gingen jetzt die letzten Monate einige Deals. Das Spannende dahinter ist, dass du hast im Gegensatz zu so einer deutschen Bundesliga keine 50+1-Regelung, dass die Clubs oder die Fans irgendwie bestimmte Anteile halten müssen.
Ganz konkret, es geht um die Miami Dolphins und die Buffalo Bills. Also Harris Management hat 10% der Miami Dolphins erworben, allerdings auch inklusive des Hard Rock Stadiums, Anteile am Formel 1 Event in Miami, so Gesamtbewertung 8,1 Milliarden US-Dollar, und Arctis Partners, auch ein PI, hat eine Minderheitsbeteiligung an den Buffalo Bills gesichert. Das einfach mal mit den Zahlen und Fakten kurz unterfüttert.
Genau, richtig. Ja. Und die Frage ist natürlich, machen diese Deals Sinn? Mhm. Und das zeigt sich natürlich über Zeit, aber ich glaube, es ist sehr spannend, und das wäre, glaube ich, ein Thema, über das man mal eine gute Stunde reden kann, wenn man will, wie diese Deals genau strukturiert sind. Du sagst es schon, es ist selten nur Team-Access, sondern es geht eben auch noch um Merchandise, es geht um andere Events, es geht um ganz viel, was drumherum hängt.
Ja, freue ich mich drauf, Paul, dass wir das Ganze mal ein bisschen tiefergehend beleuchten werden.
Sehr gerne.
Falls es Fragen gibt, schreibt uns oder schreibt Paul, schreibt an hello@morningcrunch.de oder an hello@investnow.com oder uns einfach persönlich bei LinkedIn. Gerne Feedback, A zur Folge, B, ob ihr was ändern wollt oder Verbesserungsvorschläge. Wir sind für jegliches Feedback offen.
Ja, absolut, immer jederzeit.
Danke dir, Paul, und wir hören uns dann in der nächsten Woche.
Danke, Hendrik. Jo, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.